Gottes Reich und die Investitionen meines Lebens. Ich will heute mit euch über ein komplettes Buch sprechen. Das Buch Haggai, das hat zum Glück nur zwei Kapitel, bevor ihr erschreckt rauslauft. Ein Kapitel haben wir gerade schon gehört und wir wollen jetzt einmal das zweite Kapitel uns gemeinsam durchlesen und dann uns anschauen, was uns Gott hier zu sagen hat. Wir haben uns gerade angesehen, welche Mitarbeitsfelder wir bei uns in der Gemeinde haben und ich finde das total großartig und bin Gott so dankbar für die Vielfalt, die wir bei uns haben. Und ich weiß nicht gerade, in welcher Situation du dich befindest, aber das Buch Haggai hat zwei große Botschaften an uns. Auf der einen Seite fordert es uns auf, unsere Prioritäten zu überdenken in Bezug auf Gottes Reich. Und zum anderen ermutigt es uns für unseren Dienst im Reich Gottes. Und ich weiß nicht, auf welcher Seite du jetzt gerade bist, was du heute mehr brauchst. Ich hoffe, dass du bei keinem Punkt abschaltest, sondern dass du mitgehst und dass du ermutigt wirst, neu motiviert wirst für Gottes Reich in deinem Leben und auch in dieser Gemeinde. Lasst uns das Buch Haggai aufschlagen. Findet ihr nach dem Propheten Zephania, das ist auch nicht viel mehr Info wahrscheinlich. Nach dem Propheten Habakuk. Es wird nicht besser, merkt ihr. Auf jeden Fall am Ende des Alten Testaments. Und dort findet ihr den Propheten Haggai. Und dort lesen wir das zweite Kapitel. Im siebten Monat, am 21. des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai. Sage doch zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiels, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jozadaks, dem Hohepriester, und zu dem Rest des Volkes und sprich, wer ist unter euch übrig geblieben, der dieses Haus, also gemeint ist der Tempel, in seiner früheren Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Und nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr, sei stark, Jeschua, Sohn des Jozadak, du Hohepriester. Und seid stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet, denn ich bin mit euch, spricht der Herr der Herrscharen. Das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ich aus Ägypten mit euch ging und mein Geist bleiben in eurer Mitte bestehen, fürchtet euch nicht, denn so spricht der Herr der Herrscharen. Noch einmal, wenig Zeit ist es noch, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscharen. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscharen. Größer wird die Herrlichkeit dieses künftigen Hauses sein als die des früheren, spricht der Herr der Herrscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscharen. Am 24. des Monats, im zweiten Jahr des Darius, geschah das Wort des Herrn zum Propheten Haggai. So spricht der Herr der Herrscharen. Bitte doch die Priester um Weisung über Folgendes. Wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und mit seinem Zipfel Brot oder gekochtes oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird es dadurch heilig? Und die Priester antworteten und sprachen, nein. Darauf sagte Haggai, wenn jemand, der sich an einer Leiche verunreinigt hat, dies alles berührt, wird es dadurch unrein? Und die Priester antworten und sprachen, es wird unrein. Da antwortete Haggai und sprach, so ist dieses Volk und so diese Nation vor mir, spricht der Herr, und so ist alles Tun ihrer Hände. Und wo sie etwas als Opfer darbringen, unrein ist es. Und jetzt richtet doch euer Herz auf die Zeit von diesem Tag an und darüber hinaus, bevor Stein auf Stein gelegt wurde am Tempel des Herrn. Wie erging es euch da? Kam man zu einem Getreidehaufen von 20 Maß, wurden es 10. Kam man zu Kelterkufe, um 50 Pura zu schöpfen, wurden es 20. Ich schlug euch mit Getreidebrand und mit Vergilben und alle Arbeit eurer Hände mit Hagel. Und ihr seid nicht zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Richtet euer Herz auf die Zeit von diesem Tag an und darüber hinaus. Vom 24. Tag des 9. Monats an, nämlich von dem Tag an, als die Grundmauern des Tempels des Herrn gelegt wurden. Richtet euer Herz darauf. Ist die Saat noch in der Vorratskammer? Und haben der Weinstock und der Feigenbaum und der Granatbaum und der Ölbaum noch nicht getragen? Von diesem Tag an will ich euch segnen. Und das Wort des Herrn geschah zum zweiten Mal zu Haggai am 24. des Monats. Sage zu Zerubabel, dem Statthalter von Juda, ich werde den Himmel und die Erde erschüttern und ich werde den Thron der Königreiche umstürzen und die Macht der Königreiche der Nationen vernichten. Und ich werde die Streitwagen und ihre Fahrer umstürzen und die Pferde und ihre Reiter sollen zu Boden sinken. Jeder fällt durch das Schwert des anderen. An jenem Tag, spricht der Herr der Herrscharen, werde ich dich nehmen, Serubabel, Sohn Shealtiels, meinen Knecht, spricht der Herr, und ich werde dich einem Siegelring gleich machen. Denn ich habe dich erwählt, spricht der Herr der Herrscharen. Das ist Gottes lebendiges Wort an diesem Morgen zu uns. Möge er seine Wahrheit auf unsere Herzen schreiben. Vor einigen Jahren habe ich für ein paar Semester Wirtschaftsrecht studiert und mittlerweile erfolgreich abgebrochen. Aber ich musste währenddessen mich mit einem Modul beschäftigen, das Investition und Finanzierung heißt. Und dann bin ich in die Bibliothek, damals sehr motiviert gegangen und wollte mir Bücher dafür holen, um mich einfach mal einzulesen, weil ich ein absolutes Greenhorn auf diesem Gebiet war und immer noch bin. Und habe dann rumgeschaut und da gab es dicke Wälzer und rumgeschaut. Und irgendwann traf ich auf ein dünnes Buch, gelb, mit dem Titel Investition für Dummies. Okay, das ist mein Niveau. Da muss ich anfangen. Das brauche ich. Und da wurde es sehr leicht erklärt und es hat mir tatsächlich geholfen, mal in dieses große Thema mich einfach reinzufinden und über lohnende und nicht lohnende Investitionen nachzudenken und mehr darüber zu erfahren. Haggai ist ein Buch, das über Investitionen spricht. Vielleicht nicht für Dummies, aber für Kinder Gottes. Investitionen für Kinder Gottes. Nämlich, dass es uns motiviert und uns dazu treibt, über die Investition unseres Lebens nachzudenken. Einige der Bücher, die sich auf die Zeit nach dem babylonischen Exil beziehen, drehen sich ganz zentral um zwei Gegensätze. Auf der einen Seite finden wir ganz viel Motivation. Es geht um den Wiederaufbau von Jerusalem, des Tempels. Es geht um geistliche Erneuerung. Auf der anderen Seite aber auch ganz viel Widerstand, Resignation. Ja, wann immer Gott anfängt zu wirken, das ist auch in deinem Leben so, wann immer Gott anfängt zu wirken, wird Widerstand kommen. Es ist vorprogrammiert. Und ich glaube, dass es zwei große Taktiken des Feindes gibt, um uns von Gott und seinem Reich abzulenken. Das erste ist Ablenkung, oder wir könnten auch sagen Verführung. Und das zweite ist Entmutigung. Also Verführung und Entmutigung. Der Feind versucht uns von Gott und seinem Reich abzulenken oder aber er versucht uns zu entmutigen und damit von unserem Dienst für Gott und seinem Volk wegzubringen. Und eines dieser Bücher ist der Prophet Haggai. Haggai ist der erste Prophet, der nach dem Rückkehr aus dem Exil öffentlich auftrat. Und er wird auch im Buch Esra erwähnt und er gehörte zu diesem Rest Israels, der aus Babylon zurückgekehrt war, um Jerusalem wieder aufzubauen. Und wenn man sich das mal so vorrechnet, dann hat Haggai sehr wahrscheinlich vom 29. August bis zum 18. Dezember 520 vor Christus gedient. Also das ist das Buch Haggai. Ende August bis Mitte Dezember. Also nicht sehr lang. Und in dieser Zeit hat Haggai 4 Predigten gehalten. Die finden wir in diesem Buch. 4 kurze Predigten, die Gott gebraucht hat, um sein Volk zu erreichen, um ihre Herzen neu zu fokussieren. Israel hatte genau mit diesen Problemen zu kämpfen, die ich gerade genannt hatte. Sie hatten Gottes Reich aus den Augen verloren, teilweise wegen des Widerstands um sie herum. Und dadurch waren sie sehr entmutigt. Aber sie waren auch abgelenkt. Und wenn wir uns das Buch mal aus der Vogelperspektive ansehen, will Haggai vor allem eines mit seinen Predigten erreichen. Er will das Volk dazu motivieren, die Arbeit am Tempel Gottes wieder aufzunehmen. Und hintergründig ist das aber eine tiefer liegende Botschaft. Ja, Gott geht es nicht einfach nur um das Haus, ja, sondern es geht ihm um die Herzen der Menschen. Haggai geht es darum, die Herzen und Leben dieser Menschen wieder neu auf Gott auszurichten. Und dazu hat er 3 große Botschaften, denen er sagt zu ihnen, macht Gottes Reich wieder zur höchsten Priorität eures Herzens und Lebens. Seid ermutigt, weil ihr für mehr arbeitet, als ihr jetzt sehen könnt. Und ihr werdet Gottes Segen erfahren, wenn ihr ihm aus einem veränderten, erneuerten Herzen heraus dient. Das sind drei große Botschaften, die große Relevanz für dich und mich haben, für unser Leben, für unseren Dienst in dieser Gemeinde. Also für unseren Dienst im Reich Gottes, ob es jetzt in dieser Gemeinde ist, in unserer Familie, in unserer Ehe und darüber hinaus. Und darum soll es heute uns gehen. Lassen wir also Gott in unser Leben, in unser Herz sprechen. Und wir sehen heute mal wieder drei Dinge. Erneuerte Prioritäten, erneuerte Hoffnung und erneuerte Hingabe. Erneuerte Prioritäten, erneuerte Hoffnung und erneuerte Hingabe. Und es beginnt mit erneuerten Prioritäten. Ich habe mal gehört, dass von Benjamin Franklin dieser Satz stammen soll: Wer immer gute Ausreden hat, ist selten gut für irgendetwas anderes. Wer immer gute Ausreden hat, ist selten gut für irgendetwas anderes. Ja, ich habe noch 2, 3 Dinge zu erledigen. Kennt ihr alle, ne? Ich kann heute nicht. Ich habe noch 2, 3 Dinge zu erledigen, die dann nicht genauer definiert werden. In unserem Text treffen wir auf eine der berühmtesten Ausreden der Bibel. Gleich zu Beginn. Gott zitiert da sein Volk. Und es ist ganz spannend. Gott sagt nicht, mein Volk sagt, sondern er sagt, dieses Volk sagt. Die verhalten sich nicht so, als seien sie mein Volk. Und was sagen sie? Schaut mal rein in Vers 2. Die Zeit ist noch nicht gekommen, das Haus des Herrn zu bauen. Eine sehr fromm klingende Ausrede. Die Zeit ist noch nicht gekommen. Wir warten noch auf eine geistliche Zeit. Wir warten noch auf die richtige Zeit. Ja, vielleicht kurz zum historischen Kontext. Das Volk war aus dem Exil zurückgekehrt. Und als sie zurückkamen, waren sie erstmal sehr motiviert durch Nehemia, durch Esra, und sie fingen an, die Stadtmauern aufzubauen und auch die Grundmauern des Tempels wurden gebaut. Aber dann kam Widerstand, vor allem durch die Samariter. Und das schreckte sie zurück. Und dann erfahren wir im Buch Esra, dass dann die Arbeit am Haus Gottes ruhte. Und wenn wir mal nachrechnen, sind das 16 Jahre. 16 Jahre lang geschah einfach gar nichts. Naja, nicht ganz. Es geschah schon etwas, nur nicht mehr am Haus Gottes. Und es lag nicht mehr am Widerstand, sondern daran, dass die Israeliten mit anderen Dingen beschäftigt waren. Ja, nach 16 Jahren, man kann sich das so richtig vorstellen, Gott wartet und wartet und nach 16 Jahren ist es okay, jetzt reicht's. Gott spricht durch Haggai und seine Botschaften sind schon ein bisschen schmerzhaft, weil sie das Herz der Israeliten aufdecken. Sie bauten nicht mehr weiter, aber jetzt war nicht irgendein Widerstand das Problem, sondern eine Verschiebung von Prioritäten. Sie hatten Gottes Sache aus den Augen verloren. Und dann wird Gott richtig persönlich und direkt und sagt in Vers 4, ist es für euch selber an der Zeit, in euren getäfelten Häusern zu wohnen, während dieses Haus verödet daliegt? Ja, zur Klärung, Gott hat kein Problem damit, dass sie Häuser bauen. In Esra und Nehemia fordert er sie sogar dazu auf, sich sesshaft zu machen. Das ist nicht das Problem. Das ist nicht das Problem. Das Problem liegt viel tiefer. Es ist ein Herzensproblem. Und deshalb ruft sie Gott auch 2-mal auf, in Vers 5 und Vers 7, richtet doch euer Herz auf eure Wege. Wörtlich heißt es dort so. Richtet euer Herz auf eure Wege. Ja, was war passiert? Was war passiert? Gottes Haus hatte für sie an Priorität verloren. Trotz der großen Gnade, die sie erlebt haben, sie durften wieder zurück nach Jerusalem, war Gottes Sache in den Hintergrund gerutscht, in ihren Herzen und Leben. Und stattdessen waren sie mit sich selbst beschäftigt. Gott deckt das schonungslos auf in Vers 9. Mein Haus liegt verödet da und ihr lauft hin und her. Ja, dieses Wort ist ein sehr hektisches Hin- und Herlaufen für euer eigenes Haus. Merken wir also, was los ist? Es geht um ihr Herz. Sie hatten die Arbeit an Gottes Haus aus ihrem Denken und Leben ausgeklammert und entschuldigten das mit der frommen Ausrede, es ist noch nicht die Zeit. Wir sagen ja gar nicht, dass uns Gottes Haus nicht wichtig ist, Haggai. Aber jetzt ist noch nicht die Zeit, sich in Gottes Haus zu investieren. Stattdessen drehten sie sich um sich selbst, um ihre Versorgung, den Aufbau ihres Komforts. Ja, Gott benutzt ganz bewusst das Wort getäfelt, weil normalerweise die Israeliten so Häuser nicht gebaut haben. Sie haben sehr einfach gebaut und getäfelt ist ein, die haben sich Luxushäuser gebaut in dem Moment. Es ging um Komfort. Es ging um Komfort. Und selbst das wäre immer noch nicht das Problem aus Gottes Sicht. Gott hat kein Problem mit Reichtum. Gott hat ein Problem mit einem Herzen, das an Reichtum hängt. Mit einem Herzen, bei dem die Prioritäten verschoben werden. Sie hatten ein Glaubensproblem, ein Prioritätsproblem, das interessanterweise 100 Jahre später wieder auftrat. Ja, wenn wir mal in den Propheten Maleachi reinschauen, kommt Gott zu seinem Volk und sagt zu ihnen, ihr habt mich beraubt. Ihr habt mich beraubt. Ja, dort geht es um die Gabe des Zehnten. Ja, um die finanzielle Unterstützung von Gottes Reich. Und er sagt, ihr habt mich beraubt. So nimmt Gott das wahr. Gott wird ganz schön emotional an der Stelle. Aber das Interessante ist, Gott ist noch nicht fertig an dieser Stelle. Er fängt an, Israels Situation zu analysieren und macht ihnen klar, dass die Verschiebung ihrer Prioritäten Folgen hat. Schaut mal, wie er das sagt in Vers 6. Ihr habt viel gesät, wenig eingebracht. Ihr esst, werdet nicht satt. Ihr trinkt und seid immer noch durstig. Ihr kleidet euch, aber keinem wird warm. Der Lohnarbeiter erwirbt Lohn in einem durchlöcherten Beutel. Ich glaube, es gibt keine bessere Beschreibung als das Leben von Menschen, die ohne Gott leben. Das ist das Leben von Menschen, die ohne Gott leben, die ihre Erfüllung, ihr Glück, ihre Freude außerhalb von Gott suchen. Sie sammeln in einem durchlöcherten Beutel. Es ist für einen Moment da, wupp, und weg. Für einen Moment da, wupp, weg. Das ist das Leben von Menschen, die ohne Gott leben. Und leider ist es so, dass auch das Volk Gottes scheinbar diesen Lebensstil angenommen hat. Und Gott liefert die Begründung dafür, warum es so ist in ihrem Leben. Vers 9. Schaut mal, wie er das sagt. Warum ist es so in euch? Warum macht ihr diese Erfahrung, Israel? Wegen meines Hauses, das verödet daliegt, während ihr lauft, jeder für sein eigenes Haus. Deshalb hat um euretwillen der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten. Klare Botschaft, oder? Falsche Investitionen führen zu keiner bleibenden Erfüllung. Sie führen zu keiner bleibenden Zufriedenheit, keiner bleibenden Freude, keiner bleibenden Ruhe. Ich haste von einem Moment zum nächsten. Ich muss immer mehr haben, haben und haben. Weil nur Gott und sein Reich diese Dinge schenken können. Die Rechnung ist ganz einfach. Ungehorsam gegenüber Gott führt zu einer tiefen existenziellen Unzufriedenheit in unserem Herzen, die niemals gestillt werden kann, weil nur Gott diese Unzufriedenheit stillen kann. Und ab Vers 12 sehen wir dann, dass das Wunderbare, dass Israel auf Gottes Reden reagiert. Sie nehmen Gottes schmerzhafte Botschaft an, sie hören auf seine Worte und müssen bekennen, ja, genau so ist es. Unser Herz schlägt nicht mehr für Gott und sein Reich. Und dann schenkt Gott eine riesige Erweckung. Er schenkt eine riesige Erweckung. Sein Geist erweckt die Leiter des Volkes und das gesamte Volk. Und das hat sichtbare Folgen. In Vers 14 und 15 erfahren wir davon, ja, am Ende. Sodass sie die Arbeit wieder aufnahmen. Sie fingen an zu arbeiten am Reich Gottes, am Haus Gottes. Das ist eine Wahrheit, die bis heute gilt, Geschwister. Erweckung in Gemeinden und auch in Völkern, in Gesellschaften ist möglich, wo Gottes Wort gepredigt wird und wo Menschen bereit sind, Gottes Wort in ihr Herz und in ihr Leben sprechen zu lassen. Weil dort der Geist Gottes Raum bekommt, um Menschen zu verändern, um Herzen anzupacken. Ich glaube, dass Gott mit diesem Text an unser Herz will. Und es könnte sein, dass für dich und mich etwas schmerzhaft wird. Für mich war es in dieser Woche schmerzhaft, mich mit diesem Text zu beschäftigen, weil dieser Text unsere Selbstbezogenheit aufdeckt, weil er unsere falschen Prioritäten aufdeckt, unsere Gleichgültigkeit, unsere Halbherzigkeit gegenüber Gott und seinem Reich. Ob in unserem persönlichen Alltag oder in Bezug auf seine Gemeinde. Geschwister, wir haben mehr als Israel damals. Wir haben eine unvergleichlich größere Gnade in und durch Christus erlebt und wir sind Teil eines viel größeren Bauprojekts, nämlich Gottes Gemeinde. Sein Reich, das er auch hier an diesem Ort baut. Es gibt nichts Größeres als dieses Reich. Nichts hat diesen Wert. Nichts bringt diese Freude. Nichts gibt so eine Erfüllung. Es gibt nichts, was so wertvoll ist wie Gottes Haus. Seine Gemeinde, die er sich durch das Blut seines Sohnes erkauft hat. Und Gott tritt jedem von uns, dir und mir, mit einem klaren Appell gegenüber. Mach mich, mein Reich, mein Volk wieder zur absoluten Priorität deines Lebens. Überdenk deine falschen Investitionen. Überdenk deine falschen Investitionen. Das macht übrigens das Vaterunser so wichtig für unser Herz. Weil Jesus uns gelehrt hat, was zu beten. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Das ist auch das, was er uns in der Bergpredigt mitgibt. Trachtet vor allem anderen nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Ja, in der Bergpredigt warnt Jesus seine Jünger davor, das nichtchristliche Denken der Umgebung zu übernehmen. Er sagt dort zu ihnen, sorgt euch nicht darum, was ihr anziehen werdet. Sorgt euch nicht darum, was ihr morgen essen werdet. Denn danach trachten wer? Die Heiden. Also, was will Jesus sagen? Was will er sagen? Er sagt, übernehmt nicht dieses Denken, dass es darauf ankommt, dass diese materiellen Dinge euch die Erfüllung, die Sicherheit, das Glück geben können, die ich euch nur schenken kann. Und ich glaube, dass gerade in einem materialistischen Zeitalter wie unserem es extrem einfach ist für uns Christen, dieses Denken zu übernehmen, Gottes Prioritäten aus den Augen zu verlieren und mehr eine persönliche Agenda zu verfolgen anstatt Gottes. Ja, aus meiner Sicht hat Gott jedem Menschen vier übergeordnete Güter gegeben, die wir einsetzen können. Das ist unsere Zeit, unsere Kraft, unsere Finanzen oder Ressourcen, könnten wir auch sagen, und unsere Gedanken. Es sind Dinge, die uns von Gott anvertraut wurden und wir dürfen und sollen sie verwalten und einsetzen zur Ehre Gottes, zur Förderung seines Reiches und zum Guten unserer Mitmenschen. Und unsere Investitionen zu überdenken ist ungemein wichtig, denn unsere Investition dieser Dinge offenbart die Prioritäten unseres Herzens. Wenn wir etwas länger darüber nachdenken und unser eigenes Ich überprüfen, müssen wir zugeben, dass wir genau wie Israel sehr oft ein tiefer liegendes Problem haben. Denn das eigentliche Problem Israels war nicht, dass sie den Tempelbau aus ihrem Kalender gestrichen haben. Das Problem war, dass Gott nicht mehr auf dem Thron ihres Lebens saß. Ich bin fest davon überzeugt, dass es hier in Haggai 1 um Anbetung geht. Um nichts anderes. Um Anbetung. Sie hatten sich dazu entschieden, ihre Sicherheit, ihren Komfort, ihre Interessen, ihre Versorgung mehr zu lieben als Gott. Und deshalb fanden sie Ausreden dafür, sich eben nicht in Gottes Sache zu investieren. Ja, ich bin fest davon überzeugt, auch wir sind in der Lage, ich bin in der Lage, Gott zu berauben. Um den Platz, den er in meinem Leben haben sollte. Auch in meinem Herzen, in meinem Leben können sich Prioritäten verschieben, weil ich persönlich ein Anbetungsproblem habe. Weil es Dinge gibt, die für mich wichtiger sind als Gott und sein Reich. Die Israeliten liefen hin und her und schufteten für ihre Häuser, ihren Komfort, ihre Absicherung. Wo hinein investierst du primär deine Kraft, deine Zeit, dein Geld? Welche Priorität hat Gottes Reich in deinem persönlichen Leben? Ja, was sagt der Einsatz deiner Zeit, deiner Finanzen über deine Prioritäten? Worum kreisen deine Gedanken? Wo steckst du Herzblut rein? Und ich könnte auch in diesem Text mit dem Bild bleiben. Was ist dein getäfeltes Haus? Was ist mein getäfeltes Haus? Ja, ist es nicht auch so, dass wir anfangen, mit der Zeit vielleicht sogar Ausreden zu entwickeln, um uns nicht in Gottes Reich zu investieren? Es gibt gerade so viel anderes zu tun. Gott hat mir das noch nicht aufs Herz gelegt. Ich muss noch ein bisschen darüber beten, was gut sein kann, aber wir müssen nicht über die Dinge beten, die Gott schon längst befohlen hat. Ich bin einfach fertig nach der Arbeit. Ich kann mich abends nicht noch um das geistliche Wohl meiner Frau und Kinder kümmern. Ich habe auch einfach mal Entspannung verdient. Mein Kalender ist viel zu voll, um mich in die Gemeinde zu investieren. Jetzt gerade ist einfach nicht die Zeit für Gemeinde. Sie wird schon irgendwann kommen. Oder gerade für junge Menschen. Wenn ich irgendwann richtig Geld verdiene, dann wird auch die Zeit kommen, dass ich etwas in Gottes Reich gebe. Wisst ihr, es geht hier in erster Linie gar nicht um unseren Dienst in der Ortsgemeinde. Unsere Arbeit am Reich Gottes, deine Arbeit am Reich Gottes, unsere Investition in sein Reich fängt zu Hause an. Bei uns selbst, in meiner Ehe, in meiner Familie. Und das war diese Woche für mich so schmerzhaft. An wie vielen Stellen entscheide ich mich ganz bewusst in meiner Ehe, mich nicht ins Reich Gottes hinein zu investieren, sondern in mein Reich. Der Kampf um die Prioritäten meines und deines Herzens beginnt zu Hause, beginnt bei Fragen wie zurücklehnen oder zuhören. Beim Ehepartner zum Beispiel. Bequemlichkeit, Füße hoch oder gemeinsames Gebet, weil ich merke, dem anderen geht's schlecht. Netflix, Online-Gaming oder Gottes Gegenwart suchen im Gebet, im Wort. Passiv sein, weil ich denke, ich habe Entspannung verdient oder anfangen, geistlich zu arbeiten und zu leiten. Meine Investition fängt zu Hause an. Es fängt dort an. Dort beginnt der Kampf um die Prioritäten meines Herzens. Ob ich bereit bin, mich ins Reich Gottes zu investieren, und das bedeutet, ob ich bereit bin, in die Menschen zu investieren, die Gott mir an die Seite in meinem Leben gestellt hat, ob das mein Ehepartner, meine Kinder sind und ich selbst. Aber natürlich, es geht hier auch um Gottes sichtbares Reich. Es geht hier auch um unsere Beziehung zur Ortsgemeinde, die Jesus unglaublich wichtig ist, weil er sein Leben für diese Gemeinde gegeben hat. Und wir müssen uns fragen, welchen Wert, welche Priorität hat für uns unsere Ortsgemeinde? Welchen Wert hat die Gemeinde in meinen Augen? Und ich meine nicht das Gebäude, nicht die Institution, sondern ich meine die Menschen, für die Christus gestorben ist. Egal über welche Ebene wir sprechen, aber auch in Bezug auf Gemeinde. Wie sieht es dort mit der Investition meiner Zeit, meiner Finanzen, meiner Kraft, meiner Gedanken aus? Vor allem die Frage nach Investition in Menschen. In Menschen. Die Anleitung brauchen im Glauben, die Gespräch brauchen, die Gebet brauchen. Egal über welche Ebene wir sprechen. Haggai zeigt uns, dass unser größtes Problem unser Herz ist. Und ich habe für mich selber erkannt in dieser Woche, ich gebe Gott und seinem Reich nur wenig von meiner Kraft, von meinem Herzen, von meinen Finanzen, von meiner Aufmerksamkeit, weil ich nicht genügend davon überzeugt bin, dass er wirklich so unglaublich herrlich ist und dass sein Reich das eine Reich ist, das für immer bleibt. Es ist ein Herzproblem. Und das Tragische ist, unsere falschen Investitionen werden sich früher oder später negativ auf uns auswirken. Wir berauben uns selbst, nicht nur Gott, sondern uns selbst, vor allem um seinen Segen, den wir erleben, wenn wir uns in sein Reich hinein investieren. In der Arbeit für Gottes Reich wartet auf uns Freude. Dort wartet auf uns Erfüllung, Glück, die wir sonst nirgendwo finden. Warum? Weil wir es hier mit Gott zu tun haben. Weil wir hier es mit seiner erlebbaren Gegenwart zu tun haben. Und mit seinem Volk. Halbes Christsein führt zu Frust. Immer. Halbes Christsein führt zu Frust. Das mussten die Israeliten schmerzhaft erleben. Und deshalb ruft uns Gott auf, mach mich, mach mein Reich, mein Volk zur absoluten Priorität deines Lebens. Nimm dir das ganz bewusst vor für 2020 und darüber hinaus. Das ist das Erste, was Gott für uns hat. Motivation in Bezug auf unsere Prioritäten. Aber vielleicht bist du auch auf einer anderen Stelle, und zwar hier. Und damit kommen wir zu Kapitel 2. Der Schauspieler Russell Crowe hat letzte Woche 2 Bilder bei Twitter hochgestellt. Und es zeigt einen Ort in der Nähe seines Anwesens in Australien. Ja, einmal den Zustand nach den Bränden und einmal den Zustand, nachdem es eine Wochenende lang geregnet hat. Und der Unterschied ist verblüffend. Auf dem einen Bild sehen wir einfach nur verbrannte Erde und nach einem Wochenende Regen sattes Grün, Pflanzen, Wahnsinn. Ja, wochenlang hatte sich die Feuerwehr abgemüht, das Feuer einzudämmen, machten aber nur sehr kleine Fortschritte. Unzählige Bilder von verzweifelten Feuerwehrmännern kursierten im Internet und im Fernsehen. Und jetzt regnete es einmal ein Wochenende lang. Und die Welt sah an vielen Stellen plötzlich ganz anders aus. Kinder tanzten durch Pfützen. Erwachsene sprangen in Seen. Kommt dir dein Leben manchmal so ähnlich vor? Dass du dich abmühst, dass du kämpfst, dass du rackerst und trotzdem nicht vorankommst. Du schleppst einen Eimer nach dem nächsten und es hilft gar nichts. Es hilft überhaupt nicht. Kommt dir es manchmal so vor, dass all deine Arbeiten in deinem Dienst in der Gemeinde, dass all deine Arbeiten in deiner Ehe, dass all dein Abmühen in deiner Familie irgendwie wirkungslos und umsonst scheint? Eimer nach Eimer und trotzdem kein Fortschritt. In einer ähnlichen Situation haben sich die Israeliten damals befunden. Wenn wir uns die ersten 9 Verse des 2. Kapitels ansehen, treffen wir auf das 2. große Problem, das uns als Kinder Gottes oft begegnet in unserem Dienst. Wir haben es nicht immer nur mit falschen Prioritäten zu tun, sondern mit Entmutigung. Ja, Gott spricht ein zweites Mal in Kapitel 2 und er geht auf diese Entmutigung ein und er stellt Fragen in Kapitel 2, Vers 3. Wer von euch hat den alten Tempel noch mitbekommen? Wer von euch hat ihn gesehen? Der wurde ja zerstört. Und dann stellt Gott eine nächste Frage. Und wie seht ihr es jetzt? Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Eine ganz schön ernüchternde Feststellung. Einige der Israeliten erinnerten sich noch an den salomonischen Tempel. Er war ein echtes Weltwunder gewesen. Über 200.000 Mitarbeiter hatten an der Errichtung mitgewirkt. 7 Jahre lang wurde daran gebaut. Er war ein Zeichen nicht nur für Israels Glauben, sondern auch für Israels riesigen Reichtum. Und jetzt? Jetzt waren sie gerade mal 50.000 Leute. Eine viel kleinere Truppe also, die Arbeit ging extrem langsam voran, die Ressourcen waren extrem begrenzt und ständig dieser Vergleich mit früher. Früher war alles besser. Und all das sorgte für Entmutigung. Und wie reagiert Gott darauf? Er beginnt, sein Volk zu ermutigen. Er sagt zu ihnen in Vers 4, schaut mal, wie er mit ihnen redet. Sei stark, Serubabel. Sei stark, Jeschua. Seid stark, alles Volk des Landes. Denn ich bin mit euch. Und nicht nur das, dann sagt Gott etwas später in Vers 8, mir gehört alles Silber und alles Gold. Und dann gibt er ihnen noch eine riesige Verheißung und sagt zu ihnen, ich werde eines Tages Himmel und Erde erschüttern und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen. Und dann Vers 9, größer wird die Herrlichkeit dieses zukünftigen Hauses sein als die des früheren. Also was tut Gott? Er gibt ihnen einen ermutigten Ausblick. Er sagt zu ihnen, ich bin mit meinem Geist, mit meiner Kraft mitten unter euch. Ich bin unendlich reich und komme mit meinen Ressourcen niemals ans Ende. Und ich erfülle meine Verheißung und ich wirke jetzt schon in meiner Macht Dinge, die ihr noch gar nicht seht. Ihr seht sie noch gar nicht. An dieser Stelle merkt man wirklich, wie Gott sich wie ein Hirte um das Herz seines Volkes kümmert. Und ich glaube, dass uns das gar nicht fremd ist. Wir erleben als Kinder Gottes, als Jünger Jesu immer wieder Entmutigung, haben mit Frust zu kämpfen, dem Gedanken aufzugeben, alles hinzuschmeißen. Vielleicht gehst du ja gerade durch so eine Phase. Ja, vielleicht erlebst du gerade Entmutigung im Dienst für Gott. Ob jetzt hier in der Gemeinde oder bei dir zu Hause. Und die Gründe für unsere Entmutigung sind häufig dieselben, die wir in dem Text finden. Wir sind entmutigt, weil wir uns allein und auf unsere Kraft geworfen fühlen. Wir sind entmutigt, weil wir ständig mit den begrenzten Ressourcen bei uns selbst oder auch bei unserer Gemeinde konfrontiert werden. Ja, bei uns persönlich. Irgendwann kommen wir an die Grenzen unserer Fähigkeiten, unserer Weisheit, unserer Geduld, unserer Liebe. Und bei der Gemeinde, wir sehen begrenzte Finanzen, wir sehen eine begrenzte Mitarbeiterzahl, wir sehen manchmal eine begrenzte Bereitschaft mitzuarbeiten und das kann entmutigen. Oder wir sind entmutigt, weil wir keinen oder nur sehr langsame Fortschritte und Veränderungen sehen. Und gerade in solchen Momenten müssen wir das beten, was wir auf unserer Jahreslosung dort sehen. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Denn Entmutigung hat ganz viel mit fehlendem Vertrauen und unserer persönlichen Perspektive zu tun. Wir sehen auf uns selbst, auf unsere Begrenztheit, auf die Begrenztheit unserer Ressourcen und transportieren dieses Bild auf Gott. Und Gott will uns hier sagen, hey, hört auf damit. Hört auf damit. Verändere nicht deine Erwartungen an Gott, sondern verändere dein Bild von Gott anhand dessen, was er über sich sagt. Gott hat die Welt, wir müssen das verstehen, ja, all die Dinge, die mit denen Gott sein Volk damals ermutigt, all die Dinge, die er ihnen verheißt, dass er bei ihnen ist, dass er etwas Großes wirkt, all diese Dinge haben sich erfüllt. In Christus, dem Sohn Gottes. Und deshalb gelten sie uns erst recht. Gott hat eines Tages die Welt erschüttert, als sein Sohn Mensch wurde. Und Christus ist dieser größere Tempel, dessen Herrlichkeit jeden irdischen Tempel überragt. Deshalb sagt er an einer Stelle, Größeres als der Tempel ist hier. In ihm begegnen Menschen dem lebendigen Gott, weil er die Offenbarung des Vaters ist. In ihm wohnt die Herrlichkeit Gottes. Und das Neue Testament konfrontiert uns mit dieser unglaublichen Nachricht, dass Gott diejenigen, die zu Christus gehören, zu seinem Tempel macht. Er entscheidet sich durch seinen Geist, in ihnen zu wohnen. Er ist ihr Gott und sie sind sein Volk, um das er sich unaufhörlich kümmert. Bedeutet, wir brauchen nicht entmutigt zu sein, weil er nicht nur bei uns ist, sondern für uns ist und sich um uns sorgt. Wir brauchen nicht entmutigt die Hände sinken lassen, weil er mit seinem Geist in uns wohnt. Und wir brauchen nicht entmutigt zu sein, weil es in erster Linie nicht auf uns ankommt und auf unsere Kraft, sondern auf die Kraft seines Heiligen Geistes und auf seine große Souveränität. Und das gilt auch für uns als Ortsgemeinde. Wir dürfen und sollen Gott neu vertrauen, dessen Macht nicht aufgehalten werden kann, der Menschen neu erwecken kann zum Glauben und zum Dienst. Dem Gott, der mit seinen Ressourcen niemals zu einem Ende kommt. Dem Gott, der in seiner Kraft Großes wirkt, auch wenn wir es jetzt noch nicht sehen. Und hier kommt aus meiner Sicht das wirklich Ermutigende für dich und mich persönlich. Keine Investition in Gottes Reich, so klein und unscheinbar sie für dich in diesem Moment auch sein mag, ist umsonst oder vergeblich. Keine. Weil dies das einzige Reich ist, das für immer bleibt. Ob es deine Investition auf Gemeindeebene ist, in deine Ehe schon seit Jahren, wo du dich abmühst, in deine Familie mit deinen Herausforderungen. Wenn du dort deinen Dienst im Namen Jesu tust, ist es nie umsonst. Niemals vergeblich. Eines Tages wird Gott die ganze Erde noch einmal erschüttern und die gesamte Welt wird von seiner Herrlichkeit erfüllt sein. Sein Reich wird alles umfassen und an diesem Tag werden wir sehen, dass unsere Arbeit nicht umsonst war. Dass kein Dienst im Namen Jesu klein oder unwichtig war. Er wirkt jetzt schon durch dich an dem Ort, wo du bist, Dinge, die du noch nicht siehst. Und liebe Mitarbeiter unserer Gemeinde, wo ihr euch auch einbringt, welchen Dienst ihr auch tut, sichtbar oder unsichtbar. Vielleicht seid ihr gerade total entmutigt, weil es nicht vorangeht, weil ihr keine Veränderung seht, weil euch Dinge frustrieren. Aber auch liebe Eltern, die ihr euch Tag für Tag in eure Kinder investiert, um ihnen Gott groß zu machen. Die ihr vielleicht nächtelang am Bett sitzt und mit ihnen redet über ihre Sorgen, über ihre Ängste. Euch allen sagt Gott heute Morgen, seid stark, seid ermutigt, gebt nicht auf. Dein Dienst für Christus in deiner Ehe, in deiner Familie, in deiner Gemeinde ist nicht vergeblich. Ist nicht vergeblich. Vertrau darauf, dass ich mit meinem Geist mitten bei dir bin. Dass ich Erneuerung, Veränderung bewirke. Und das ist so eine tolle Perspektive, die Gott uns gibt im Neuen Testament. In diesem Vers aus 1. Korinther 15. Seid alle Zeit überreichend im Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergeblich ist. Sie ist nicht vergeblich. Und damit kommt Gott zu einem letzten Punkt, zu der dritten Predigt, wo er noch einmal das Volk Israel auf ihr Herz anspricht. Er hat sie auf ihr Herz angesprochen in der ersten Predigt. Er hat ihnen Hoffnung gegeben in der zweiten Predigt und er will noch mal an ihr Herz in der dritten Predigt. Und damit sind wir in Kapitel 2, ab Vers 10. In dem Film Verlobung auf Umwegen will eine junge Frau unbedingt heiraten. Das Problem ist nur, ihr Freund hat keine Lust darauf. Und sie tut alles dafür und eines Tages tut er tatsächlich diesen Schritt. Er bringt einen Ring mit. Nun, in einem Gespräch, das sie dann irgendwie mitbekommt, wo sie dann gemeinsam sprechen mit Freunden, merkt sie dann, dass ihr Freund diesen Schritt getan hat, nicht weil er sie liebt, sondern weil es einfach dazugehört in der Gesellschaft. Es war ein gesellschaftlicher Status, zu heiraten. Und so löst sie an einem Abend bei einer großen Feier bei ihnen zu Hause den Feueralarm raus. Und der Mann rennt von einer Ecke zur nächsten und nimmt alles mit. Und sie steht im Raum. Und er lässt sie stehen. Und in diesem Moment merkt sie, sein Herz hängt nicht an mir. An der richtigen Sache mitzuarbeiten ist die eine Sache. Mit dem richtigen Herzen mitzuarbeiten ist eine ganz andere. Ist eine ganz andere. Und genau darum geht es Gott hier. Gott bringt hier eine Illustration, die auf den ersten Blick etwas eigenartig ist, in Kapitel 2, Vers 10. Im Endeffekt geht es einfach nur darum, dass Reinheit nicht übertragen werden kann, Unreinheit aber schon. Und Gott zieht ein Fazit in Vers 14. So ist dieses Volk und so diese Nation vor mir, spricht der Herr. Alles Tun ihrer Hände ist unrein. Was Gott ihnen sagen will ist, Israel, ich brauche nicht euren frommen Aktivismus. Mir geht es nicht einfach darum, dass ihr jetzt ganz schnell den Tempel aufbaut. Ich will euer Herz. Ich will euer Herz haben. Deswegen sagt er nochmal hier in Kapitel 2, dreimal, richtet euer Herz darauf. Gott sucht keinen erneuerten Tempel, er sucht erneuerte Menschen. Darum geht es ihm. Er sucht keinen frommen Aktivismus, keine äußere Frömmigkeit, sondern veränderte Herzen, die aus Dankbarkeit überfließen in Taten. Für Gott. Dort verheißt Gott seinen Segen. Und das ist unglaublich wichtig für uns als Gemeinde, für dich als Einzelperson. Gott schenkt dort seinen Segen, wo veränderte, erneuerte Herzen sind. Herzen, die ihm vertrauen, die ihn lieben, die ihn suchen. Und deshalb bitten wir Gott doch darum, dass er dich und mich heute neu erweckt. Das geschah damals am 18. Dezember 520 vor Christus. Das war ein Turning Point, ein Wendepunkt in der Geschichte Israels. Lass doch diesen Tag heute ein Wendepunkt in deinem Leben sein. Wo du als Kind Gottes sagst, ja, ich möchte Gott von ganzem Herzen dienen. Egal wo ich bin, in meiner Familie, in meiner Ehe, in meiner Gemeinde. Ich möchte meine Kraft, meine Zeit, meine Gedanken, meine Ressourcen einsetzen, damit sein Name groß gemacht wird. Darum soll es gehen. Gott will dein Herz. Und ich will dich dazu ermutigen, jetzt am Ende der Predigt, mit der letzten Predigt, die Hagai hier predigt. Sie ist 3 Verse lang. 3 Verse lang, ganz am Ende des Buches Hagai. Und Hagai gibt hier, oder Gott gibt hier durch Hagai eine persönliche Ermutigung an Zerubabel, den Statthalter. Aber wenn wir etwas länger drüber nachdenken und genau hinschauen, merken wir, es geht nicht um Zerubabel, sondern um einen anderen, um einen größeren Zerubabel. Gott gab damals diesem Zerubabel die Autorität, den Bau des Tempels auszuführen. Aber eines Tages würde einer kommen, der größere Zerubabel, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und der Vater gab ihm die Autorität und die Macht, einen viel größeren Tempel zu bauen, ein viel größeres Reich, das für immer bleibt, aus lebendigen Steinen. Und dazu gehören wir. Das sind wir. Das sind wir. Dieses Reich ist angebrochen in dir und mir und damals in Christus. Er kam auf diese Erde und als er hier lebte, hatte nur eine Sache für ihn absolute Priorität. Das Reich seines Vaters. Das Reich seines Vaters. Und nirgendwo wird das so deutlich wie in dieser einen Szene, wo er am Boden liegt und sagt, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Lange bevor wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, hat Christus diese Worte längst gesagt, längst gebetet. Und er hat sie mit jeder Faser seines Daseins gelebt, bis zum Tod am Kreuz. Und deshalb lasst uns auf Christus schauen, der uns vorangegangen ist, und lasst uns Gottes Reich neu zur Priorität unseres Lebens machen.